Tim Weisheit ist Inhaber von Tim Weisheit Coaching und Consulting. Mit ihm sprechen wir über Verkaufspsychologie. Herr Weisheit, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute da sind zum Interview.
Hi, ich freue mich auch.
Prima. Wir unterhalten uns heute über ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema und das ist die Verkaufspsychologie. Und Menschen, die vielleicht nicht so tief in diesem Thema drinstecken, die vermuten hinter diesem Begriff, naja, da will man mir irgendwas andrehen an Produkten und Dienstleistungen, die ich nicht so wirklich brauche. Ist dieses Vorurteil berechtigt oder nicht?
Es geht da ja den meisten Leuten um Manipulation, die da vermutet wird. Und Manipulation ist in unserem Sprachgebrauch sehr negativ konnotiert. Dabei meint das einfach eine gezielte Einflussnahme. Und eigentlich manipulieren wir uns gegenseitig immer. Auch wir zwei jetzt zum Beispiel schon im Gespräch, weil wir einfach wollen, dass wir einander zuhören. Und insofern nehmen wir auch schon gezielt Einfluss aufeinander, manipulieren einander. Das muss also nichts Schlechtes sein. Und auch Werbung, wo die Verkaufspsychologie zum Beispiel zum Einsatz kommt, ist insofern dann auch Manipulation. Aber das muss nichts Verkehrtes sein. Es geht vielmehr darum, dass man Texten Leben einhaucht, dass Bilder verwendet werden, die Emotionen fördern, dass Videos verwandt werden, die bestimmtes Erleben triggern, die für Tränen sorgen, die aber auch für Freude sorgen. Ich meine, man denke da nur an den Coca-Cola-Truck zum Beispiel oder an die letzten Edeka-Werbespots, die es so gab mit Supergeil oder mit dem Opa, der die Familie zusammenführt an Weihnachten, solche Geschichten. Und dahinter steckt viel Verkaufspsychologie und dementsprechend muss das nichts Schlechtes sein. Unsittlich wird das eben erst dann, wenn Schaden zugefügt wird. Und davon grenzt sich die Verkaufspsychologie oder die Psychologie im Allgemeinen ganz, ganz entschieden ab. Der Berufsverband der deutschen Psychologinnen und Psychologen hat da auch berufsethische Richtlinien verfasst, denen ich mich da auch unterstelle. Und das ganz bewusst. Das heißt, ich fördere ausschließlich Produkte und Dienstleistungen mit der Verkaufspsychologie, die wirklich einen Mehrwert stiften. Alles andere unterstütze ich nicht, definitiv.
Und Verkaufspsychologie ist ja weitaus mehr als ein paar rhetorische Tricks, um einen Abschluss irgendwie zu generieren oder irgendwie die Chance, mein Verkaufsgespräch zu erhöhen. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angerissen, das Thema. Können Sie das vielleicht nochmal kurz fassen, vielleicht als Definition, als Begriff? Was genau ist Verkaufspsychologie? Was zählt da alles rein?
Psychologie erstmal so ganz allgemein ist ja die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten von Menschen. Und die Verkaufspsychologie ist ein Teilbereich der Psychologie. Und die widmet sich insbesondere der Wahrnehmung und den Prozessen, die da ablaufen. Wie nehmen Menschen wahr? Welche Gefühle haben sie in welchen Situationen? Wie läuft überhaupt der Prozess der Überzeugung ab? Und was empfinden wir dabei? Wie wollen wir überzeugt werden? Solche Geschichten, da geht es da in der Verkaufspsychologie darum. Es geht also vielmehr darum, entlang der kompletten Kundenreise Erlebnisse zu schaffen. Also an jedem einzelnen Markenkontaktpunkt kann man durchaus das ein oder andere Schräubchen drehen und Bilder verändern, Texte umgestalten oder Videos eben so produzieren, dass Emotionen geweckt werden. Und darum geht es vielmehr.
Jetzt haben Sie gerade von diesen bekannten Stellschrauben gesprochen und da möchte ich gerne noch ein klein wenig näher eingehen. Denn ein Verkaufserlebnis zu erzielen, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber was kann ich denn als Unternehmen oder als Selbstständiger, was kann ich genau machen, um eben den Kunden ein ganz besonderes Erlebnis zu schaffen, zu kreieren? Wie wird der Kauf spannend?
Zuallererst gilt es, den Menschen überhaupt ins Zentrum des Ganzen zu rücken. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Selbstständige und Unternehmer von ihrem Produkt unfassbar begeistert sind und dass die das aus diesem Grund ins Zentrum ihrer Betrachtung stellen. Und das ist sicherlich nichts Schlechtes erstmal per se, aber dabei wird häufig vergessen, dass der Mensch derjenige ist, der etwas kauft. Unsere Zielgruppe besteht aus ganz vielen verschiedenen Menschen und die wollen wir ja eigentlich erreichen. Das heißt, entlang dieser kompletten sogenannten Customer Journey gibt es ganz, 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 ganz viele Markenkontaktpunkte. Das kann das Logo auf einer Webseite sein, das können einzelne Bilder sein, das können Werbetexte sein, das können Social-Media-Posts sein, solche Geschichten. Das heißt, es gibt da ganz viele verschiedene Hebel, die da gedrückt werden können. Und wichtig ist einfach, ganz zentral den Menschen ins Zentrum zu rücken.
Mhm. um so ein Verkaufserlebnis in der Praxis auch zu verbessern, ist es natürlich wichtig, wie Sie auch gerade schon angerissen haben, dass ich weiß, was will denn der Kunde überhaupt? Und das findet man ja in einer Customer Journey auch heraus. Wenn Sie so eine Analyse starten mit Ihren Kunden, wie genau gehen Sie da vor, wenn jemand so gar keine Ahnung hat, was das bedeutet? Vielleicht können Sie diese Schritte mal ein klein wenig näher erläutern.
Das sind eigentlich zwei ganz einfache Steps. Und zwar im ersten spreche ich mit dem Kunden direkt und versuche erstmal herauszufinden, wie ist denn die Kundenreise überhaupt gedacht vom Kunden. Das heißt, welche Markenkontaktpunkte hat er, und gemeinsam identifizieren wir die. Und das kommt auch schon mal vor, dass da direkt die ein oder andere Schwachstelle aufgedeckt wird. Es gilt dann, eine Challenge sozusagen zu definieren, wo man sagt, okay, was wollen wir jetzt eigentlich besser machen? Wollen wir mehr Umsatz? Wollen wir mehr Reichweite? Wollen wir einfach sichtbarer werden? Soll irgendwie die Außenkommunikation überarbeitet werden oder was auch immer? Und dann gilt es, die Zielgruppe genauer zu untersuchen, zu analysieren. Das bedeutet, ich würde dann Interviews zum Beispiel mit ausgewählten Kunden führen oder Umfragen durchführen mit Neukunden oder Bestandskunden. Und dann schauen wir uns an, welche Bedürfnisse haben die Kunden eigentlich. Das heißt, in vier verschiedenen Dimensionen schaue ich mir dann an, wie tickt die Zielgruppe. Also da gibt es einmal die Demografie, ja, ganz klassisch Alter, Wohnort, solche Geschichten. Die Sozioökonomie, da geht es dann darum, welchen Bildungsstand hat die Zielgruppe zum Beispiel. Und da entscheidet sich zum Beispiel auch der Tenor in Texten. Ja, also ein Akademiker möchte anders angesprochen werden als zum Beispiel jemand, der gar keinen Schulabschluss hat. Ne? Und dann gibt es die Psychografie, da geht es wirklich so um das Innerste, das, was einen Menschen ausmacht, also die Werte, die Bedürfnisse tatsächlich, die derjenige hat. Und daraus leitet sich dann häufig auch das Kaufverhalten der Zielgruppe ab. Das heißt, so ein Bedürfnis nach Verbundenheit, das wir irgendwo zu einem gewissen Grad alle haben, das erfordert natürlich eine ganz andere Form der Kommunikation, eine ganz andere Bildsprache zum Beispiel, als das Bedürfnis nach Autonomie, ja? Also nach Freiheit. Und das sind dann diese Punkte, die ich da angehe. Mhm.
Statistiken haben es gezeigt, die Pandemie hat ja gerade auch das Online-Shoppen unglaublich befeuert. Ja, das hat ja eine rasante Aufwärtsbewegung gemacht. Inwiefern hat dies denn Auswirkungen auf die Art und Weise, wie zum Beispiel Informationen zu Produkten und auch zu Dienstleistungen kommuniziert werden müssen, um natürlich auch als Unternehmen in der Zukunft weiterhin wettbewerbsfähig zu sein?
Ich habe das Gefühl, dass die Menschlichkeit ein bisschen verloren gegangen ist durch die Corona-Pandemie. Einfach dadurch, dass der Einzelhandel schließen musste, die Leute haben sich Richtung Online gewendet. Es gab viele Businesses, die entstanden sind, die sich direkt um Online-Vertrieb gekümmert haben. Und teilweise waren die auch nur auf den schnellen Umsatz aus. Und das hat in gewissen Nischen, hat das sicherlich gut funktioniert. Aber der Mensch bleibt da auf der Strecke so ein bisschen. Das heißt, als Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um sich auch von anderen Unternehmen dann dementsprechend abzuheben, sollte der Mensch auf jeden Fall ins Zentrum gerückt werden. Denn Menschen kaufen von Menschen. Das ist ja so banal, wie es klingt. So wichtig ist es auch, sich das immer wieder ins Gewissen zu rufen und dementsprechend die Produkte so zu kommunizieren, die Dienstleistung so zu kommunizieren, dass sie sich eben an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausrichten. Denn nur dann werden sie auch gekauft und dann werden sie auch gern gekauft.
Jetzt ist meine direkte Frage, wie kann ich das denn transportieren, mehr Menschlichkeit in den Online-Shop, in den Online-Handel zu bringen?
Ein konkretes Beispiel, wenn wir uns vorstellen, dass wir auf einer Webseite unterwegs sind, in einem Shop oder sowas, dann könnten Bilder zum Beispiel Personen im Zielzustand zeigen. Das heißt, wie wird denn wohl zum Beispiel eine Dame aussehen, wenn sie jetzt ein Sommerkleid kauft? Ja? Wie wird sie sich dann fühlen? Ja? Das ist etwas ganz anderes, diese Art der Bildsprache zu kommunizieren, als einfach nur das Kleid zu zeigen. So. Genauso dann die Produktbeschreibung zu diesem Sommerkleid zum Beispiel. Da kann man natürlich dann, was weiß ich, die Farbe kommunizieren als Bullet Points, da kann man das Artikelgewicht kommunizieren, den Schnitt, die Größe, sonst irgendwas. Aber wie wäre es vielleicht auch dann zusätzlich noch mit einem kleinen Text, wie sich die Dame wohl fühlt, wenn sie dieses Kleid gerade trägt? Ja, dass die Männer die Blicke hinterherwerfen und solche Geschichten. Und das sind dann solche Sachen, wo man dann richtig anpacken kann.
Also mehr mit Emotionen.
Ja, auf jeden Fall. Emotionen auf jeden Fall wecken.
Und glauben Sie, dass in Zukunft auch die Gewichtung stärker sein wird in Videopräsentationen? Ich meine, im Moment ist es doch schon noch sehr text- und bildlastig. Aber was Sie so erklären, ist ja schon ein projizierter Bildablauf, ja, den ich dann im Kopf habe.
Sowohl Audio als auch Video wird eine große Rolle spielen. Also es gibt viele Untersuchungen auch in diesem Bereich dazu, aus dem Bereich Neuromarketing, dass audiovisuelle Medien natürlich nochmal einen Zulauf bekommen werden, also viel Videografie. Wenn wir uns das angucken, Plattformen wie zum Beispiel TikTok gehen ja absolut durch die Decke. Ja? Da wird ja nur in Videos kommuniziert. YouTube natürlich ein Dauerbrenner. Instagram auch hat jetzt die Reels ja schon vor einiger Zeit eingeführt, eine Kopie von TikTok. Also Videos sind da auf jeden Fall im Kommen, wenn sie so betrachtet nicht schon längst angekommen sind. Aber auch Podcasts zum Beispiel spielen eine ganz große Rolle. Und da gibt es auch unter anderem eine Studie, die darauf schließen lässt, dass sogar Audio-Content sogar noch ein bisschen mehr die Menschen dazu anregt, mehr Emotionalität da reinzubekommen. Wir können uns das so ein bisschen vorstellen, wenn wir eine Geschichte hören von jemandem, das kommt so ganz früher aus der Steinzeit, wir sitzen ums Lagerfeuer drumherum und dann erzählt da ein Schamane, ein Priester oder sowas, erzählt dann eine Geschichte, die er erlebt hat, als er unterwegs war, oder Jäger oder Sammler erzählen sowas. Und das haben wir heutzutage auch noch, wenn wir dann einfach einen Podcast hören und da wird eine unternehmerische Geschichte erzählt, da hat man tatsächlich sogar das ein oder andere Experiment gemacht und hat festgestellt, dass beim Hören von bestimmten Stories die Herzfrequenz ansteigt und dass auch die Körpertemperatur tatsächlich ansteigt, eher noch, als wenn wir Videos konsumieren. Daraus leiten die Forscher ab, dass wir dann eher bei der Sache sind, dass wir uns eher noch viel mehr die Dinge vorstellen und dass wir Videos vielleicht eher passiver kommunizieren. Trotzdem aber beides super, super wichtige Medien.
Ja, und weil meine eigene Kreativität ja arbeitet und ich mit den Bildern ja, oder selbst Bilder im Kopf projiziere.
Genau, die Bücher zum Beispiel, ja, ist ja so eine Geschichte gewesen, wo man lange Zeit angenommen hat, dass die verschwinden werden zugunsten einfach von E-Books. Aber das ist tatsächlich nicht so, weil es nochmal ein ganz anderes haptisches Gefühl ist, ein Buch in der Hand zu haben und da dann die Texte zu lesen und sich das richtig vorzustellen und da sich selbst auf eine Reise zu begeben.
Herr Weisheit, vielen Dank für den Ausflug in die Verkaufspsychologie. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass Sie da waren heute.
Dankeschön.